Herzlich willkommen zum ersten virtuellen Teil unserer 53. Fachausschusssitzung Finanzberichterstattung in Chronologie der Tops Nachhaltigkeit und gemeinsamer Ausschuss sind wir jetzt bei Nummer 9 angelangt und wollen uns heute Nachmittag beschäftigen mit etwaigen Anpassungen zu DS 18. Wir haben es ja schon ein paar Mal jetzt im Rahmen der Updates und unter Aktuelles angesprochen, dass auch so ein Stück weit ein Ausschluss aus den bisherigen Betrachtungen war, Stichwort Effizienz und möglicher Weiterentwicklung, Verbesserung der DRS, eben auch ein Aspekt natürlich das Thema Steuern, latente Steuern das Besondere ist. Und wir dieses Thema auch schon jetzt so ein bisschen vor die Kurve gezogen uns angeschaut haben, beziehungsweise insbesondere die Arbeitsgruppe. Da wird dann Olga ja gleich ein bisschen was zu ausführen, wie da so der Diskussionsstand ist. Und wir haben das sozusagen für die Öffentlichkeit nochmal zum Hintergrund auch zwei nicht öffentliche Unterlagen, und zwar einmal eben ein bisschen ausführlichere Diskussionsgrundlage und dann eben auch eine etwaige Synopse möglicher Anpassungen an DS 18. Und das können wir jetzt erstmal innerlich besprechen, sollten wir auch besprechen. Und dann müssen wir natürlich prozessual so ein bisschen gucken, ob und wie wir das Ganze einweben. Wie gesagt, wir haben ja noch so ein bisschen dieses größere Picture des Reviews der DRS vor uns und da müssen wir dann einfach mal gucken, wie wir das am besten gestalten. Das ist jetzt vielleicht heute auch noch gar nicht jetzt final zu entscheiden, aber das mache ich jetzt auch ein Stück weit vielleicht abhängig, wie die nächste Stunde so die Diskussion läuft. Ja, und da haben wir jetzt insgesamt knappe anderthalb Stunden noch für Zeit bis 15 Uhr und bin jetzt auch schon ganz gespannt. Natürlich die Sachen auch schon gelesen vorher, aber jetzt nochmal so ein bisschen auch ein Urton, Olga, wenn du gerne nochmal ein bisschen berichtet, wie wir da jetzt eigentlich zugekommen sind. Und dann ist die Entscheidung eben grundsätzlich natürlich erstmal zu treffen, wollen wir Standardsetzung betreiben in dem Aspekt? Das wäre ja so ein bisschen eine grundsätzliche Frage, wollen wir da ran und dann, wie gesagt, nochmal zu gucken, wie wir es prozessual einsteuern. Ja, also bevor wir dazu kommen, wie gesagt, erstmal so ein bisschen der fachliche Austausch zu der Problematik. Organschaften sind ja nicht ganz neu. Insofern natürlich auch so ein bisschen die Frage, ich meine, langjährige Erfahrung aus der Zeit ohne eine diesbezügliche Regelung in DS 18, auch das muss man sich natürlich jetzt kritisch mal anschauen, wie viel Bedarf besteht an welcher Stelle für Sachen, die nicht neu sind. Da frage ich mich natürlich dann immer zweimal, sollen wir da tatsächlich was machen und wie gehen wir es an? Der Fachausschuss hatte in einer früheren Sitzung erstmal entschieden, ja, die AG soll das auf jeden Fall mal aufbereiten und jetzt schauen wir es uns an. Ja, Olga, und damit würde ich auch gerne direkt an dich übergeben, uns mal hier so ein bisschen durchs Programm zu führen und freue mich da auf einen interessanten Austausch.
Ja, vielen Dank, Sven. Es ist richtig, also der Auftrag an die AG-Steuer war ja eigentlich, also in Hinblick auf DS 18 war ja sehr begrenzt. Und zwar, die AG sollte sich die Bilanzierung von latenten Steuern im Zusammenhang mit der steuerlichen Organschaft anschauen. Das heißt, das sind ja nur in Anführungszeichen ein paar Deckziffern des DS 18. Nichtsdestotrotz hat es mehrere Monate gedauert, bis die AG zu dem Ergebnis kam, was jetzt hier in der Runde vorliegt. Also gab es mehrere sehr intensive Diskussionen innerhalb der Unter-AG, die sich gebildet hat, innerhalb der großen AG. Und als dann die Unterlagen mehr oder weniger fertig waren, haben wir das Ganze auch abgestimmt mit der großen AG, so dass das, was heute in den Sitzungsunterlagen 9a und 9b präsentiert ist, das ist quasi die Ansicht der Gesamt-AG, nicht nur der Unter-AG, die dann deutlich kleiner war natürlich. Ja, ich würde dann vorschlagen, also bevor wir starten, also wie gesagt, Organschaften, was die AG aber ausgeklammert hat, war, was auch nicht der Auftrag an die AG war, sind die Auswirkungen von Steuerumlageverträgen auf die Bilanzierung von latenten Steuern. Das schon mal vorab. Ich würde vorschlagen, dass Sie tatsächlich mit der Sitzungsunterlage 9a starten und vielleicht teile ich die sogar, dann wissen wir auch alle, wo wir sind. So. Ist für alle zu sehen, die Unterlage? Gut. Ja. Also hier in dieser Unterlage hat die AG sehr ausführlich dargestellt, erstmal die zivilrechtlichen Rahmenbedingungen, wann eine Organschaft besteht, also rein in die Organschaft und auch raus in die Organschaft, auch die steuerlichen Hintergründe dazu und die steuerliche Anerkennung, Vollständigkeit halber auch die handelsrechtliche Bilanzierung von Ansprüchen und Verpflichtungen, was ja nicht Gegenstand von DS 18 ist, aber die AG hat darüber gesprochen und das ist in dieser Sitzungsunterlage alles zusammengestellt. Genau, dann gehen wir die einfach mal durch. Was ist die ursprüngliche Problemstellung? Also an sich regelt ja der DS 18, dass die künftige Steuerbehörden, Steuerentlastungen aus den verrechneten Differenzen einer Organgesellschaften und den korrespondierenden steuerlichen Wertersätzen im Abschluss des Organträgers als Steuersubjekt zu berücksichtigen sind, nur dann nur für die Dauer des Bestehens der Organschaft. Und das hat die AG diskutiert, was ist denn die Dauer des Bestehens der Organschaft, wann sind die temporären Differenzen in der Organgesellschaft auszubuchen und beim Organträger einzubuchen und was bedeutet, wann auch die Organschaft beendet wird, sodass die Organgesellschaft wieder die temporären, latente Steuern auf die eigentemporären Differenzen bei sich wieder einbucht und spiegelbildlich der Organträger eben ausbucht. Genau, also bis zu welchem Zeitpunkt und ab welchem Zeitpunkt sind diese Ein- und Ausbuchen bei der Organgesellschaft bzw. bei dem Organträger zu erfolgen. Und da haben wir uns angeguckt, erstmal die Anforderungen, die zivilrechtlichen Anforderungen an das Bestehen einer steuerlichen Organschaft im ersten Punkt. Und zwar als erstes bedarf es eines Abschlusses, eines Ergebnisabführungsvertrages, muss schriftlich erfolgen. Der ERV muss auch dem ERV muss auch mit qualifizierter Mehrheit zugestimmt sein durch die Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens, aber auch die Hauptversammlung des abhängigen Unternehmens, also der Organgesellschaft, muss dem ERV zugestimmt haben. Das sind die Voraussetzungen und dann für die Wirksamkeit eines ERVs ist die Eintragung ins Handelsregister notwendig. Ja. Und diese Eintragung ins Handelsregister hat eine konstitutive Wirkung, das heißt, es ist dann auch hat rechtliche Konsequenzen. So, man könnte natürlich dann fragen, also wenn die Hauptversammlung dem ERV zugestimmt hat, wenn ein Vertrag vorliegt und die Zustimmung erfolgt ist, ob dann auch der Vorstand noch ein Ermessen, sage ich mal, hat, das irgendwie zu verzögern oder umgekehrt zu beschleunigen. Der Vorstand ist verpflichtet, den Vertrag beim Handelsregister anzumelden. Also das heißt, dass er da eigentlich nicht sehr viel Spielraum hat. Es gibt natürlich auch Ausnahmen dafür, wenn die Hauptversammlung die Entscheidung über die Anmeldung ausdrücklich in das Ermessen des Vorstandes gestellt hat. Das sind aber wohl in der Praxis eher seltene Fälle. Also das heißt, die drei Voraussetzungen, Abschluss eines schriftlichen ERVs, Zustimmung der Hauptversammlung und dann Eintragung in das Handelsregister. So, das Handelsgericht, das Registergericht prüft Die Eintragung oder die Anmeldung zur Eintragung formell und materiell, weil natürlich kein unwirksamer Unternehmensvertrag ins Handelsregister eingetragen werden darf. So. So, genau. Also, es kann natürlich sein, dass ein ERV aufschiebend bedingt geschlossen wird. Zum Beispiel, wenn die Organgesellschaft einen steuerlichen Verlustvortrag hat, dann kann es durchaus vereinbart werden, dass dann der Abschluss des oder der Wirksamkeit des ERVs dann eintritt, wenn der Verlustvortrag aufgebraucht ist. Ja, und in diesem Fall ist dann die Eintragung beim Handelsregister eben an diese, wird aufgeschoben bis zum Eintritt dieser aufschiebenden Bedingung. Üblicherweise in der Praxis wird ja der ERV im Laufe des Jahres geschlossen, aber rückwirkend auf den Beginn des laufenden Geschäftsjahrs. Und dann darf die Aktivierung von Ansprüchen und Verpflichtungen in den handelsrechtlichen Jahresabschlüssen des Organträgers und auch der Organgesellschaft in entsprechender Anwendung als schwebender Geschäft schon erfolgen. Aber die Voraussetzung ist dafür natürlich, ist, dass erstens rechtswirksamer Abschluss des ERVs erfolgt ist, dass alle notwendigen Zustimmungsbeschlüsse gefasst worden sind und dann, dass bis zur Bilanzaufstellung der ERV eingetragen worden ist. Oder aber, dass von einer Eintragung an mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgegangen werden kann. Ja, dann es geht, wie gesagt, hier noch nicht um die latenten Steuern, sondern um die handelsrechtliche Behandlung von Ansprüchen und Verbindlichkeiten aus der Gewinnabführung bzw. Übernahme von Verlusten. Aber dann, also wenn diese drei Voraussetzungen hier erfüllt sind, dann sind die Ansprüche und die Verpflichtungen anzusetzen. So. Das heißt aber, wenn der Abschluss des ERVs oder aber auch wenn die Zustimmungsbeschlüsse erst nach dem Stichtag gefasst werden, ja, dann ist es unabhängig davon, ob der ERV rückwirkend, ob ja eine Rückwirkung im ERV explizit festgehalten ist, ist es trotzdem ein wertbegründendes Ereignis, so dass deswegen keine Ansprüche und Verpflichtungen in den Jahresabschlüssen des Organträgers und der Organgesellschaft zu berücksichtigen sind. So, und hier stellt sich die Frage, ob die Anmeldung des ERVs zur Eintragung ins Handelsregister noch bis zum Stichtag des Jahresabschlusses erfolgt sein muss. Und hier ist sowohl die AG als auch die Literaturmeinung ja da eigentlich auch ja eindeutig, wenn ein ERV noch in der Aufhellungsphase ins Handelsregister eingetragen wird und mit der Eintragung also rechtswirksam geworden ist, dann ist es eigentlich klar, dass Ansprüche und Verbindlichkeiten ganz normal bilanziert werden, als wenn die Eintragung noch im alten Jahr erfolgt ist. Aber wenn bis zur Bilanzaufstellung die Eintragung ins Handelsregister noch nicht erfolgt ist, aus welchen Gründen auch immer, Dann muss im konkreten Fall beurteilt werden, ob dann doch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von einer nachfolgenden Eintragung ins Handelsregister ausgegangen werden kann. Ja, und wenn das nicht möglich ist, dann ist natürlich gilt das Vorsichtsprinzip in der handelsrechtlichen Bilanzierung, so dass man die Ansprüche und Verbindlichkeiten entsprechend imparitätisch zu behandeln hat und eben keine Ansprüche ansetzt, aber die Rückstellungen bereits bildet.
So, ich hier habe mal eine Frage.
Ja.
Wenn ich die Aktivierung im Organträger nicht machen darf, aber in der Organgesellschaft, also in der Tochtergesellschaft, sagen wir mal, die Aktivierung drin habe, das würde ja gar nicht durch den Jahresabschluss durchlaufen, wenn ich eine Ergebnisabführung habe, weil dann habe ich ja keine zukünftigen Gewinne, die ich nutzen kann. Oder habe ich da jetzt gerade einen Denkfehler?
Also es geht jetzt, ich habe nicht so ganz verstanden, es geht jetzt nicht um die latenten Steuern, sondern nur rein um Ansprüche und Verbindlichkeiten, ne? Oder wie?
Genau.
Naja, also vielleicht habe ich die Frage nicht so richtig verstanden. Also wenn man nicht davon ausgeht, dass der ERV Richter sein wird, ja, oder sagen wir so, wenn bis zur Bilanzaufstellung der ERV noch nicht eingetragen worden ist, ne, und dann bilanziert die Organgesellschaft ja die Rückstellung für die Gewinnabführung.
Mhm.
So. Genau, ich habe nicht so ganz verstanden. Was war dann die Frage?
Nee, dann habe ich das falsch verstanden. Dann hat sie das erledigt. Ich hab das verstanden, dass sich das auf die aktiven latenten Steuern bezieht.
Nee, das bezieht sich jetzt noch gar nicht auf die Behandlung von latenten Steuern. Das ist jetzt einfach vorstellbar.
Nur das Ergebnis, okay.
Nur das Ergebnis und nur die Bilanzierung von letztendlich Ansprüchen und Verpflichtungen, ja.
Ja, nee, dann habe ich das.
Zu latenten Steuern kommen wir noch weiter. Das ist vielleicht, also ist vielleicht ein bisschen auch überflüssig, aber das ist ein vollständiges Bild von, damit man einfach versteht, wie diese Abschichtung auch ist der ERV geschlossen, zugestimmt, aber schon eingetragen oder in der Abfällungsphase eingetragen oder dann nachher der Abfällung, um dieses Verständnis zu erlangen, hat die AG das alles auch mit diskutiert. Aber zu latenten Steuern kommen wir noch. Ja, hier ist noch eine Frage. Ich höre nichts.
Ich habe auch noch eine Frage zu dem, was gerade gesagt wurde, sorry. Dieses so gut wie sicher, also wenn also das noch nie eingetragen ist, und es soll dann so gut wie sicher sein, wer macht diese Einschätzung so gut wie sicher und welche Nachweise müssen da erbracht werden, dass das so gut wie sicher ist?
Naja, wenn es zum Beispiel keine Anfechtungsklage vorliegt, wenn nichts dagegen, also wenn keine Gründe dafür sprechen, dass die Eintragung nicht erfolgt werden soll, dass da vielleicht einfach ein bisschen Verzögerung beim Gericht ist, aber eben nicht, dass der Vertrag nicht richtig zustande kam oder dass irgendwelche Zustimmungsbeschlüsse nicht vorliegen oder eben eine Anfechtungsklage vorliegt, dass man davon ausgegangen werden kann, dass alle formalen und materiellen Voraussetzungen erfüllt sind und es geht jetzt wirklich nur darum, dass da faktisch beim Handelsregister diese Eintragung erfolgt.
Okay, also da gibt es keine Interpretationsspielräume.
Eigentlich nicht. Aber das ist halt noch nicht eingetragen, insofern kann man nicht sagen, dass es aber da kann nichts mehr sozusagen passieren.
Okay.
Achso, genau, hier steht ja auch Prüfungspflichten des Handels, des Registergerichts. Ja, also kann natürlich sein, dass eine Anfechtungsklage vorliegt, dann muss abgewartet werden. So. Genau.
Noch mal eine ganz kurze Frage dazu. Jetzt vielleicht bin ich auch auf dem Schlauch, aber das kann ja immer alles nur passieren, wenn wir jetzt abweichende Wirtschaftsjahre haben, oder? Also Geschäftsjahre, sonst. Ich meine, entweder der EAV ist eingetragen oder er ist nicht eingetragen zum 31.12. Wenn jetzt die Muttergesellschaft gleich Tochtergesellschaft ist, dann wissen wir doch, er ist nicht im Handelsregister eingetragen, dann ist es doch vorbei, oder nicht? Also dann brauche ich doch nicht mehr gucken, dass er in meinetwegen zum 27 eingetragen ist. Dann ist er halt 26 nicht wirksam, da brauche ich auch erstmal nichts. Also dann ist die Ergebnisabführung findet ja nicht statt. Also ich weiß gar nicht so ganz, wie das Beispiel ist, aber vielleicht stehe ich auch gerade völlig auf dem Schlauch, ehrlich gesagt.
Ja, das ist richtig. Die Ergebnisabführung findet nicht statt, das ist richtig. Und das ist halt gerade hier in der Textziffer 15, das ist ja unabhängig von der steuerlichen Behandlung. In der steuerlichen Behandlung, also nach Steuerrecht, ist tatsächlich der RV dann noch nicht rechtswirksam. Erfolgt keine Ergebnisabführung, Schluss. Die Frage ist aber, nach der Bilanzierung, dazu kommen wir ja von Latentensteuern im handelsrechtlichen Abschluss. Ne? Und wenn wir davon ausgehen, dass die Eintragung erfolgt im Januar oder Februar oder wann, dann werden ja die temporären Differenzen der Organgesellschaften oder die steuerlichen Auswirkungen nicht mehr bei der Organgesellschaften auf die temporären Differenzen, aus der Umkehrung der temporären Differenzen nicht mehr in der Organgesellschaft, sondern beim Organträger wirksam, die späteren, die Umkehrung. Und insofern ist dann zu unterscheiden tatsächlich, also die Gewinnabführung erfolgt noch nicht, weil steuerlich noch nicht wirksam. Aber die Frage ist, ob da nicht doch latente Steuern bereits beim Organträger zu bilanzieren sind.
Okay, dann glaube ich, stand irgendwas dabei. Dann, das war, glaube ich, die Frage, die vorher auch schon war. Dann ist es mir jetzt auch klar, dass wir das, das ist mir tatsächlich klar. Ich hatte irgendwas von wegen Rückstellung für Ergebnisübernahme gelesen oder so, aber das, dann verstehe ich es auch wieder. Alles gut. Ja. Danke.
Genau, das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Wir kommen noch mal unten zu der steuerlichen Anerkennung der einer Organschaft ganz kurz, aber nur, weil es jetzt erstmal ja für unsere Sache halt latente Steuern nicht so wichtig ist, aber das ist tatsächlich sehr wichtig zu unterscheiden. Also zwischen steuerlicher Anerkennung und dann der handelsrechtlichen Bilanzierung von latenten Steuern.
Ja, Entschuldigung, darf ich jetzt nochmal eine Anschlussfrage stellen? Also eine steuerliche Organschaft findet nicht statt, aber latente Steuern darf ich bilden. Habe ich das so verstanden?
Ja, eigentlich richtig, weil man ja dann sagt, dass die Umkehrung von den temporären Differenzen im Reinvermögen der Organgesellschaft wird nicht mehr auf der Ebene der Organgesellschaft anfallen, sondern auf der Ebene des Organträgers.
Haben wir das noch in anderen Fällen, dass eine Bilanzierungswirkung vor der Registereintragung da ist?
Ich meine, ich bin da aber kein Experte, ich meine, das ist doch bei der Verschmelzung auch irgendwie so der Fall. Da gibt es doch vom EDW, KFA.
Da gibt es sogar, also da kann ich was zu sagen, Olga, das gibt es tatsächlich ab und an in sehr speziellen Situationen. Also so eine, ich sag mal, innerjährliche Rückwirkung.
Ja. Okay. Alles aber klar, nicht danke. Oft.
So, jetzt kommen wir zu den Beendigungsgründen. Hier ist es ein bisschen einfacher, weil hier also eine Beendigung erfolgt immer zum Ende des Geschäfts beziehungsweise des Rumpfgeschäftsjahres. Insofern ist da eigentlich die bilanzielle Behandlung von latenten Steuern auch einfacher zu beurteilen. Also es gibt drei Gründe für die Beendigung eines ERVs. Es ist entweder eine einvernehmliche Aufhebung, eine Kündigung, die kann ordentlich, die kann aber auch außerordentlich sein. Also ordentlich, da muss sie aber im Vertrag, im ERV festgehalten sein oder außerordentlich, aus welchen Gründen auch immer. Und die dritte Voraussetzung für die Beendigung eines ERVs ist der Hinzutritt von ausstehenden Gesellschaftern. Ja, und hier nochmal wichtig, also die steuerliche Nichtanerkennung der Organgesellschaft durch die Finanzverwaltung ist kein Beendigungsgrund für den ERV. Das heißt also, die zivilrechtlichen Pflichten bestehen weiterhin. Hier noch auf ein bisschen ausgeführt, ich weiß nicht, inwiefern das noch wichtig ist, jetzt vielleicht kommen wir ein bisschen halbe Stunde haben wir rum, was es bedeutet, Aufhebung, was bedeutet eine Kündigung, also Aufhebung kann nur zum Ende eines Rumpfgeschäftsjahres erfolgen und in der Praxis werden dann oft auch Rumpfgeschäftsjahre gebildet bei einer Aufhebung. Ja, Kündigung ist rückwirkend nicht möglich, also das ist dann immer also muss ein Zeitpunkt während des Geschäftsjahres sein. Also sowohl Kündigung als auch Abschluss des Aufhebungsvertrages oder Beitritt eines außenstehenden Gesellschaften müssen jeweils bis zum Bilanzstichtag erfolgt sein. Ja, damit die beide Bilanzierung berücksichtigt. Man kann das nicht rückwirkend machen. Hier ganz kurz zu Beendigungsgründen. Jetzt kommen wir zu den steuerlichen Voraussetzungen für das Bestehen einer ertragsteuerlichen Organschaft. Das haben wir gerade, Cedric, du hast ja gefragt. Also hier muss tatsächlich bis zum Abschlussstichtag ein wirksamer Gewinnabführungsvertrag wirksam, das heißt eingetragen worden ist. Das ist der Unterschied zu zivilrechtlichen Vereinbarung. Es gibt, also was noch wichtig ist zu wissen oder zu unterstreichen, das Steuerrecht sieht eine Mindestlaufzeit von 5 Jahren für die Dauer eines Gewinnabführungsvertrages, ja. Und üblich ist es in der Praxis dann, dass dann nach Ablauf von der Mindestlaufzeit von 5 Jahren der ERV jeweils um ein Jahr verlängert wird, es sei denn, der wird vorher gekündigt. Ja. So, das ist halt die, was ich schon mehrfach sagte. Ab 2002, da gab es eine Änderung im Steuerrecht. Es ist wichtig, dass für die Wirksamkeit des ERVs, für die steuerliche Wirksamkeit des ERVs eben die Eintragung im Handelsregister als Voraussetzung, also der muss im Handelsregister eingetragen worden sein, um eine Wirksamkeit zu erlangen. Hier habe ich oder wir zusammen mit der AG in der Textziffer 26 noch Voraussetzungen für die steuerliche Anerkennung einer Organschaft aufgeführt, aber ich würde darauf jetzt nicht eingehen. Ich bin dazu ehrlich gesagt auch nicht, kenne mich nicht so gut aus und ich glaube, für die Fragestellung ist es auch nicht, für die Fragestellung nach der Bilanzierung der latenten Steuern nicht relevant, aber wir haben diese Voraussetzungen hier nochmal aufgeführt, die ihr gerne durchlesen könnt. Wichtig ist noch die Voraussetzung für eine steuerliche Organschaft, ist die finanzielle Eingliederung. Ja, das heißt, dass der Organträger über die Mehrheit der Stimmrechte verfügen muss. Aber mehr will ich dazu eigentlich für die steuerliche Anerkennung nicht sagen. Jetzt kommen wir aber zu dem wichtigsten Punkt. Was hat das Ganze Konsequenzen für die Bilanzierung latenten Steuern? Und fangen wir mit der Begründung einer ertragsteuerlichen Organschaft, wie ich am Anfang sagte, also Beendigung, das ist ein bisschen einfacher, werden wir gleich sehen, aber bei der Begründung ist es alles nicht so ganz eindeutig. Und da hat die AG 4 Fälle dekliniert. Der einfachste Fall ist, wenn ein ERV formwirksam abgeschlossen ist, wenn eine Rückwirkung auf den Beginn des Geschäftsjahres vorgesehen wird im Vertrag und wenn auch also alle Zustimmungen eingeholt worden sind und wenn die Eintragung ins Handelsregister noch im selben Jahr erfolgt ist, ja, dann ist es eigentlich klar, da ist auch der DS 18 klar, dass die Latenzensteuern bei der Organgesellschaft auszubuchen sind, erfolgswirksam und bei der beim Organträger einzubuchen. Hier kommen wir noch zu dem zu dem Punkt. Es kann natürlich durchaus sein, dass dass ein ERV nur für eine bestimmte Zeit geschlossen wird. Ja, wenn das nicht der Fall ist, wenn das nicht ausdrücklich steht, ja, dann geht man davon aus, dass der ERV auch über 5 Jahre hinaus auf unbestimmte Zeit fortgesetzt wird. Aber es kann durchaus passieren, dass im Vertrag auch eindeutig geregelt ist, dass er dann nur für eine bestimmte Zeit abgeschlossen wird. Dann Fall B, der ERV ist abgeschlossen, Zustimmungen sind da, rückwirkend auf den Beginn des Geschäftsjahres, aber die Eintragung ins Handelsregister erfolgt erst im folgenden Jahr. Ja, und das, da, deswegen rechtswirksam wird dann im nächsten Jahr, Geschäftsjahr, der ERV rechtswirksam. Und hier ist zu unterscheiden, also wenn der ERV noch in der Aufhellungsphase ins Handelsregister eingetragen wird, dann kann man eigentlich davon ausgehen oder dann ist es klar, dass die temporären Differenzen im Reinvermögen der Organgesellschaft halt auf Ebene des Organträgers sich umkehren werden, insofern ist es dann gleich die Behandlung gleich Fall A, Ausbuchung bei der Organgesellschaft und Einbuchung bei dem Organträger. Wenn aber die Eintragung ins Handelsregister bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses noch aussteht, dann gilt zu beurteilen, ob diese Eintragung so gut wie sicher erfolgen wird, dann wären auch dieselben Konsequenzen wie bei Fall A. So, wenn Fall C ERV geschlossen, es wird aber im ERV vereinbart, dass dass der Anfangszeitpunkt eben später eintritt, zum Beispiel in Kraft treten zum Beginn des folgenden Geschäftsjahres. Da gelten aber die Ausführungen wie im Fall A bzw. B entsprechend. Und der letzte Fall, der ERV wird mit einer aufschiebenden Bedingung und die aufschiebende Bedingung knüpft dann an den Verbrauch des Verlustvortrags geschlossen. Auch hier gelten die Überlegungen, wie gerade beschrieben, entsprechend. Aber allerdings hier ist die Besonderheit, dass die latenten Steuern nur insoweit bei der Organgesellschaft aufgelöst werden dürfen, als ihre Umkehr voraussichtlich nach dem steuerlichen Verlust verbraucht erfolgt. Ja, spiegelbildlich erfolgt das natürlich auch bei dem Organträger. So, das waren die Fälle rein in die Organschaft und jetzt bei der Beendigung Organschaft, wie ich sagte, es muss ja immer ein Ereignis vor dem Belastschichtdach vorliegen. Ja, und daraus eigentlich folgt, dass die temporären Differenzen dann entsprechend bei der Organgesellschaft umkehren werden. Und insofern hat die Organgesellschaft natürlich die temporären Differenzen zu berücksichtigen, falls sie eben nach dem Belastschichtdach sich umkehren. entsprechend bilanziert auch der Organträger, also die Latenzensteuer bucht aus. Die Latenzensteuern auf die temporären Differenzen der Organgesellschaft. So, da gibt es natürlich hier noch einen Fall einer sogenannten verunglückten Organgesellschaft, also wenn Zweifel an der steuerlichen Anerkennung der Organschaft bestehen, zum Beispiel weil die tatsächliche Durchführung des ERVs nicht erfolgt. Das hat zur Konsequenz, dass die Organgesellschaft ganz normal ihre latenten Steuern auf die eigenen temporären Differenzen bilanziert. Genau, also das so in Kürze, wenn ich das so sagen darf, in Kürze, das ist ganz schön viel. Hat die AG zusammengestellt, welche Voraussetzungen vorliegen müssen für die rein in die Organgesellschaft und raus aus der Organgesellschaft und welche Konsequenzen das hat für die Bilanzierung von latenten Steuern. Und wir haben zusammen diese Diskussionsgrundlage diskutiert und dann entsprechend uns angeschaut, was der DRS 18 zu den Organ zur Bilanzierung von Organ Latenzsteuern auf im Organschaft in der für die Bilanzierung von latenten Steuern einer Organschaft regelt und hat dann die AG entsprechende Änderungen bzw. Ergänzungsvorschläge gemacht. Also ich würde hier erstmal Stopp machen und in die Runde schauen, ob hierzu erstmal Fragen bestehen. Weil das ist quasi Grundlage dafür, für die nächste Sitzung Unterlage B, wo dann konkrete Vorschläge der AG zu Änderung von DRS 18 festgehalten sind. Ja, Cedric?
Ja. Mehr vielleicht so eine grundsätzliche Frage, ne? Also wir gehen ja immer davon aus, wenn wir schon über Ergebnisabführungs- und Beherrschungsverträge diskutieren, dass wir ja eigentlich in einem, ja, ich meine, sind wir im voll konsolidierten Unternehmen, ne? Das ist also keine Konsolidierungsfrage. Das heißt, wir sind jetzt schon, was ich okay finde, ne? Also jetzt würde ich, aber wir sind jetzt schon sehr im dezidierten Einzelabschluss, wo man nicht, also latente Steuern im Konzern regelt gerade, ne? Also es ist keine konzernlatente Steuerfrage, weil die ist immer gleich, ne, tatsächlich. Aber wir haben sozusagen da jetzt die Frage, welche von beiden Gesellschaften was bilanziert, ne? Das ist also ja. Also ich meine, wir haben ja schon angefangen beim BAS, das ist ja Kapitel drin mit latente Steuern während der Organschaft, ne? Insofern kann man das dezidierte Regeln, da bin ich voll dabei. Die Frage ist, wie weit, ne? Also wir haben auch überall tatsächlich Organschaften, die Problematiken, die da aufgedröselt sind, kenne ich tatsächlich kaum, muss ich gestehen. Aber das ist klar, kann alles immer verunglücken, ne? Aber der Regelfall sollte ist das eigentlich nicht, ne? Ich hätte fast gesagt, ja, auch die Lösung finde ich alles gut, ne? Ich hätte aber fast gedacht, wie sonst manchmal, ne? Also ich bin dabei, dass das ist alles total, also dezidiert und richtig super aufgeteilt war, aber die Frage ist manchmal, wie fein man granular mal was regeln muss, aber da kommen wir dann ja gleich nochmal dahin vom Grundsatz her, ne? Also ich glaube fast, man ist eigentlich in der Lösung, also ohne die Regelung auch immer dabei. Ich habe mich bloß mit den Problematiken noch nie so beschäftigen müssen, sag ich mal so zum Glück.
Ja, gibt es dazu noch andere Wortmeldungen? Also ich kann nur aus der AG sagen, aus der AG berichten, also die Berater, also die WFs in der AG, die haben gesagt, dass das Thema wohl tatsächlich also viel diskutiert wird. Also gerade bei Beginn der Organschaft, also ab wann darf ich oder muss ich latente Steuern da ausbuchen und da einbuchen, das scheint wohl ein Thema, was wohl öfters gefragt wird.
Ja, also dann ist es ja gut, dass wir es regeln. Ich habe das tatsächlich noch nicht erlebt, ne, dass wir eine Organschaft machen, die steuerlich nicht wirksam ist. Also das, aber da also dann muss es, für mich wäre das schon, das da wäre es schon verunglückt, ehrlich gesagt, weil man macht das ja in der Regel aus steuerlichen Gründen mit. Ne? Also, aber es kann ja sein, dass das in der Praxis öfter schief geht, als ich es erahne. Ne? Das da will ich tatsächlich, ich habe es aber in meiner Praxis noch nie erlebt. Das ist also dass man quasi einen unterschiedlichen Start hat, handelsrechtlich und steuerrechtlich. Und das ist ja das, was wir eigentlich jetzt hier, was ja die Problematik auslöst gerade. Ne? Wir haben handelsrechtlich eine Organschaft, wo man schon eine Ergebnisabführung hat und die geht erst nächstes Jahr ins Handelsregister. Das kann sein, dass das eine Problematik ist. Ich habe es noch nicht erlebt. Ich hätte immer gedacht, dann ist schon was schief gelaufen. Aber das kann auch sein, dass das so ist. Ne?
Kann da vielleicht nochmal ein, zwei Sätze ergänzen. Also erstmal zu dem letzten Punkt, ich glaube auch, also wer es zumindest clever macht, der wird vom Timing nicht losgehen und am 30. Dezember die Aktion starten. So, ne? Das sage ich mal so, das wäre kann ja auch sein, dass jemand mal spontan einfällt, jetzt wollen wir eine Organschaft machen. Aber ich würde auch sagen, wer das vom Kalender ein bisschen im Kopf hat, der wird zusehen, dass das periodengleich passiert. Ne? Ich nochmal zu, du hast mir jetzt schon ein bisschen eigentlich meine übergeordnete Frage vorweg genommen, aber ich wollte jetzt euch erstmal ein bisschen kommen lassen, nämlich die Frage, was ihr eigentlich regelt und für welchen Adressatenkreis. Und so ein gewisses Störgefühl fängt ja eigentlich schon einen Schritt früher an, wenn ich mir den DSA, der jetzt steht und liegt, angucke und dann ab Textziffer 32 fortfolgende so ein bisschen feststelle, dass wir da irgendwie eigentlich in der Storyline so einen Bruch haben. Also alles andere geht auf Konzerne. Das sind alles andere davor sind Konzernfragen. Ne? Einmal durch den Gemüsegarten. Die Handelsbilanz 2 wird da zurecht reduziert. Outside Basis Differences, Währungsumrechnung, Geschäfts- und Firmenwert. So, das sind alles Konzernfragen. Und dann in Textziffer 32 kommt die Organschaft rein. Ohne jetzt nochmal konkret was dazu zu sagen, wo sie hinfällt. Aber am Wording wird ja auch klar, dass wir hier auf einmal im Einzelabschluss sind. Da wird von Jahresabschluss geredet. Ne? Vom Organträger und von der Organgesellschaft. Und zwar völlig kontextlos. Also das kommt so ein bisschen auf einmal. Das ist so ein bisschen, da habe ich schon mal gedacht, naja, muss man sich natürlich auch noch ein bisschen an die eigene Nase fassen, aus der Historie raus, wie ist denn das da eigentlich reingekommen? Was war denn eigentlich der Trigger zu sagen, zu dem Komplex aus der, ich sag mal, steuerlichen Konzernbrille, so will ich es mal nennen, das ist ja eigentlich das, was wir hier machen. Also umgekehrt habe ich eigentlich eine steuerliche Konzernbrille und ich sage jetzt, wie das in der granularen Einzelabschluss-HGB-Welt dann umgesetzt würde. Das ist genau die Gegenrichtung im Prinzip. Mag alles gute Gründe haben, aber das ist natürlich so ein bisschen der Punkt. Und jetzt mit dem, was Olga gerade vorgestellt hat, setze ich jetzt natürlich auf der Systematik auf und gehe da jetzt nochmal rein und sage, okay, wenn ich mich dem Thema widme, dann haben wir da eben noch einen gewissen Regelungsbedarf und das sind ja jetzt im Prinzip, ich nenne es mal so ein bisschen so Cut-off-Fragen, zum einen beim Beginn und zum anderen beim Ende der Organschaft. Wie gehe ich da sozusagen mit um? Und dann sind ja jetzt im Prinzip jetzt diese zwei Vorschläge mit 32a und 32b im Kern, die das versuchen dann so ein Stück weit zu adressieren. Das in der Kausalität, wenn ich jetzt auf diesen 32 aufbaue, leuchtet mir das auch erstmal ein. Aber wie gesagt, so ein bisschen ist tatsächlich der Punkt, Cedric, auch zu dem, was du gesagt hast, das fängt eigentlich schon einen halben Schritt früher ein, warum wir jetzt an der Stelle da abbiegen. Ich meine, die intellektuell interessante Frage wäre natürlich, gibt es irgendeinen Fall, wo diese Organschaftsbildung eine Auswirkung hat auf den Konzernabschluss? Also gibt es irgendeinen Fall, wo dieses, ich sag mal, linke Tasche, rechte Tasche Prinzip nicht aufgeht und sich diese Effekte eben nicht konsolidieren? Und zu null aufgehen. Ja, das wäre ja eigentlich der interessante Fall. Dann würde ich sagen, okay, das müsste man sich da mal angucken. Gibt's da quasi eine Konstellation, die dann hängen bleibt, weil die temporären Differenzen links und rechts nicht gleich sind oder weil mir irgendwie der Steuersatz irgendwo um die Ohren fliegen könnte oder sowas. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, das war noch nicht so 100% zu Ende gedacht. Ich will jetzt nicht die Gewerbesteuer hier noch aufmachen, aber das sind natürlich alles so, wo ich mir so intellektuell überlege, okay, wo sind denn da Fälle, wo da tatsächlich auch was vom Effekt her hängen bleiben könnte? Da würde ich sagen, okay, das wäre vielleicht noch viel eher der interessante Punkt, der auch aus Konzern sich dann durchschlägt. Aber hier müssen wir tatsächlich so ein bisschen gucken und jetzt können wir erstmal natürlich mit dem arbeiten, was wir haben, denke ich, und sagen, okay, Im Moment ist der 32 halt im Prinzip aus Sicht des einzelnen Unternehmens erstmal aufgesetzt. Das können wir jetzt, sollten wir jetzt auch gerne mal fachlich zu Ende diskutieren, aber dann würde ich zu dem, was ich gerade gesagt habe, gerne mal zurückkommen, um dann zu überlegen, was machen wir jetzt mit dieser glorreichen Erkenntnis eigentlich prozessual. Ne? Also das vielleicht nochmal kurz vor die Klammer gezogen, jetzt mal als Reaktion, was du auch gerade gesagt hast, Cedric. Olga, nochmal eine Frage an dich. Ist dieses Szenario aus Konzern sich nochmal irgendwie explizit besprochen worden? Also ist da ein Effekt denkbar aus der Organschaft als solches?
Nee, haben wir nicht besprochen. Haben wir nicht besprochen, muss ich mal rückspiegeln an die AG.
Also wir können ja nur was sein, wo, also entweder sagst du tatsächlich, also die Bemessung wäre unterschiedlich, also es würde einen Fall einnehmen, wo tatsächlich Dinge anders besteuert würden tatsächlich in der Zukunft, mit einem anderen Steuersatz. Ja, das wäre das eine Szenario. Und das andere wäre ja nur, gibt es irgendeine Klamotte mit Verlustvorträgen, die sich nicht mehr so aufrechnen, wie ich mir das vorher gedacht hätte. Also das ist jetzt mal so rein intuitiv, weil es wäre jetzt das Einzige, was mir so gerade durch den Kopf schießt, wo das denkbar wäre. Da hätte ich aber irgendwie gedacht, dass das deutsche Steuerrecht hinreichend clever ist, um so eine Fälle nicht zuzulassen, um sozusagen da nicht ins Thema Strukturierung oder so dann zu tief reinzugehen. Ein bisschen Strukturierung gibt's ja immer, aber naja, okay, also das nur mal so so ein bisschen jetzt noch mal als Seitenaspekt, das sollten wir dann, wie gesagt, noch mal thematisieren, wo wir da eigentlich dann oder wie wir da weiterverfahren wollen. Jetzt hat sich Cedric noch mal gemeldet.
Ja, der Gedankengang ist, glaube ich, ganz clever. Das mit den Verlustvorträgen, das könnte man noch mal bringen wahrscheinlich, weil diese vororganschaftlichen Verlustvorträge, die gehen ja quasi, bleiben ja stehen, ne? Also in der Organschaft kommt man ja nicht mehr ran, ne? Also Verlustvorträge gehen eigentlich verloren bei einer Organschaft. Also insofern hat es tatsächlich wahrscheinlich doch irgendwo eine Auswirkung, zumindest in dem Fall. Ne? Man kann sie nicht mehr nutzen. Meine ich zumindest.
Gut, ja, okay. Also ich würde sagen, wir gehen es gerne jetzt erstmal innerlich soweit durch, wie wir es vorliegen haben, und dann können wir ja nochmal so ein bisschen Resümee ziehen, wie wir damit umgehen.
So, dann teile ich jetzt die Unterlage B, wo konkrete Vorschläge zur Änderung von DS 18 ab eben Textziffer 32 tatsächlich, wie Sven sagte. Genau, zusammengefasst sind alles, was im Änderungsmodus ist, das sind die Vorschläge der AG zur Änderung der entsprechenden Textziffern. Und schwarz entsprechend sind die jetzt geltenden Regelungen. Erstmal in der Textziffer 32, also wird ja nicht vorgeschlagen, was Inhaltliches zu ändern, aber das hier, also das steht ja oder steht momentan ja tatsächlich im Jahresabschluss noch, nicht mal in der Handelsbilanz. Wir haben ja vor, weiß nicht, mittlerweile vielleicht 5 Jahren oder wann das war, der ist 18 Jahre reviewed und ein bisschen abgeändert. Wir haben da auch die Definition von Handelsbilanz 2 eingeführt und insgesamt aber auch, wenn wir über die latenten Steuern nach 274 reden, dann sagen wir auch temporäre Differenzen in der Handelsbilanz 2. Hier steht aber noch bei diesen Regeln im Jahresabschluss und der Vorschlag der AG war, dass man das halt ergänzt und den Handelsbilanz 2 reinnimmt. Und hier ist eigentlich nur aus dem Abbau, das ist wortliche Klarstellung, genauso wie hier. Also es sind keine inhaltlichen Änderungsvorschläge. So, aber jetzt ab die 6-32, das ist das, was wir jetzt gerade besprochen haben. Ja, was die AG vorschlägt, eben beim Beginn, bei der Gründung einer Organschaft, wie vorzugehen mit der Bilanzierung latenten Steuern. Und zwar sind im Geschäftsjahr zu berücksichtigen, indem die Entstehung der ertragsteuerlichen Organschaft so gut wie sicher ist. Und die drei Voraussetzungen, was heißt so gut wie sicher? Gewinnabführungsvertrag ist rechtswirksam abgeschlossen worden. Alle notwendigen Zustimmungsbeschlüsse sind gefasst worden, und zwar bis zum Bilanzstichtag, und der Gewinnabführungsvertrag bis zur Beendigung der Bilanzaufstellung im Handelsregister eingetragen worden ist, oder, was Sie gerade besprochen haben, von der Eintragung mit an Sicherheitsgrenzenwahrscheinlichkeit ausgegangen werden kann. Der Abschluss des Gewinnabführungsvertrages oder die Fassung der Zustimmungsbeschlüsse der Anteilsinhaber der beteiligten Redner nach dem Stichtag ist, und zwar unabhängig davon, ob die im Gewinnungsabführungsvertrag eine Rückwirkung vorgesehen ist oder nicht, ein wertbegründendes Ereignis, das sich noch nicht auf die Bilanzierung der latenten Steuern der betroffenen Rechtsträger am Stichtag auswirkt. Und hier, das ist dann rechts in der Spalte, ist auch aus dem Dokument, was wir gerade besprochen haben, noch aufgeführt. Also, dass zum Beispiel zivilrechtlich der Gewinnabführungsvertrag aufschiebenbedingt geschlossen werden kann und in diesem Fall die Wirksamkeit des Vertrages vom Eintritt der Bedingungen abhängig ist. Und hier ein Beispiel, zum Beispiel Verbrauch des Verlustvortrages. So, die Bilanzierung latenten Steuern erfolgt auf Basis einer zukunftsgerichteten Betrachtung. Ja, das ist ganz wichtig. Und deswegen für die Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Begründung einer Organschaft auf die Bilanzierung latenten Steuern muss der Gewinnabführungsvertrag noch nicht ins Handelsregister eingetragen worden sein, sondern es reicht aus, wenn so gut wie sicher ist, dass diese Eintragung erfolgt und so damit die Steuerwährungen aus dem Abbau der temporären Differenzen nicht länger die Organgesellschaft, sondern den Organträger treffen. Ja, wenn die Eintragung des Gewinnabführungsvertrages ins Handelsregister im Aufstellungszeitpunkt noch aussteht, muss dann anhand der Umstände des konkreten Einzelfalls beurteilt werden, ob dennoch mit an Sicherheitsgrenzen Wahrscheinlichkeit noch von einer Eintragung ausgegangen werden kann. Ja, und dann hier ist ein Beispiel mit Anfechtungsklage. Wenn die erhoben ist, dann muss natürlich der Prozess abgewartet werden. So, gibt es dazu, aber auch hier mit zu dieser Änderung an Blatt 2 oder auch zu dieser sprachlichen Änderung in der Textziffer 32, aber vor allen Dingen auch zu der Textziffer 32a Rückmeldungen, Anmerkungen? Das ist im Grunde genommen Quintessenz aus dem Dokument, was wir gerade besprochen worden sind, besprochen haben, wurde hier kurz festgehalten. Ja, bitte?
Ist denn jetzt hier die gleiche Logik angewendet worden, was diese Beendigung der Organschaft mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit angeht, wie sie beim Eingehen der Organschaft gemacht wurde?
Ja, bei Beendigung ist es ein bisschen einfach. Da gibt es keine eigentlich Beurteilung von Wahrscheinlichkeiten oder so gut wie sicher, weil da ist es ja eigentlich klar, Auswirkungen aus der Beendigung, das ist die Textziffer 32b, Auswirkungen aus der Beendigung einer Organschaft auf die Bilanzierung latenten Steuern sind im Berufsgeschäftsjahr oder Geschäftsjahr zu berücksichtigen, in dem der Gewinnabführungsvertrag aufgehoben, gekündigt oder eben aufstehende Anteilsinhaber dazugekommen sind. Also weil das wird ja nicht rückwirken, kann nicht rückwirken, gekündigt werden oder abgehoben werden. Insofern ist es eigentlich klar, in dem Jahr, in dem das passiert, wird auch die Organschaft beendet. Insofern erfolgt da auch keine Beurteilung. Das ist das Einzige nur, das ist der Satz 2. Ja, hier muss natürlich beurteilt werden. Also wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass aufgrund von Ereignissen bis zum Bilanzstichtag die steuerliche Nichtanerkennung einer Organschaft droht. Ja.
Okay, danke.
Und hier wird nochmal ausgeführt, weil das ist ja immer eine Kündigung, Aufhebung und Beitritt außenstehende Gesellschaft. Das wird ja vorausgesetzt. Und insofern muss das Ereignis immer vor dem Bilanzstichtag vorliegen. Ups. So, und hier wird noch weiter, es ist immer noch die Begründung zu der Textziffer 32b zur Beendigung, ja. Was folgt daraus, dass die Beendigung halt vor dem Bilanzstichtag vorliegen muss, dass die Bilanzierung latente Steuern, der Gewinnabführungsvertrag letztmalig durchgeführt wird, beziehungsweise in dessen Geschäftsjahr die Beendigung des Vertrags fehlt, dass die temporären Differenzen nur insoweit zu berücksichtigen sind, als sie sich nach dem Bilanzstichtag abbauen. So, dann hat natürlich erfolgswirksame Erfassung von latenten Steuern zu erfolgen und hier spiegelbildlich ist die Behandlung der latenten Steuern im Jahresabschluss Handelsbilanz 2 des Organsträgers zu erfolgen. Ja. Dies gilt grundsätzlich auch entsprechend, wenn eben Zweifel an der steuerlichen Anerkennung der Organschaft bestehen. Ja, im Falle von verunglückten Organgesellschaften, ja. Genau, also das sind letztendlich die wesentlichen Vorschläge der AG, Textziffer 32a und 32b. Ich gucke mal gerade in die Runde, gibt es dazu Fragen?
Ja, ich habe noch eine Frage. Gibt es denn einen Unterschied zwischen so gut wie sicher und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit?
Ich denke mal nicht, nee.
Ja, ich denke mal schon. Also da glaube ich, das wäre auch meine Anmerkung gewesen. Da müssen wir, glaube ich, nochmal gucken. Ne? Also mit dem, die erste Formulierung, das ist ja so ein virtually certain.
Ja, das ist wohl auch...
Und das zweite, hinreichende Wahrscheinlichkeit, likely, most likely oder so.
Stimmt. Das ist die dritte Version, die gibt's auch noch.
Also sowas most likely oder so. Ich versuche das gerade so in IFRS-Hierarchien mal zu übersetzen.
Ja.
Also ich sag mal so, das ist ja jetzt auch eine Frage von es mag ja theoretisch mag es sogar Gründe geben zu sagen, ich gehe da mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten ran, aber ich glaube, das sollten wir so oder so dann klären. Also wenn wir sagen, es gibt keinen Unterschied, dann müssen wir natürlich auch die gleiche Formulierung verwenden. Mhm. Und ansonsten müssen wir es halt sauber abstufen, ne? Ob es jetzt hier im Sinne von, ich sag mal so, im Sinne der Symmetrie jetzt notwendig ist, das gleich zu machen oder eben, ob wir bewusst sagen, nee, wir haben eine niedrigere, ich nenne sie jetzt mal Ansatzschwelle, oder Ausbuchungsschwelle, je nachdem, für das Beenden der Organschaft. Weil so liest sich das für mich im Moment, ne? Mhm. Dass die schon die Schwelle beim Beendigen hier niedriger ist.
Ja, habe ich abgenommen. Also ich habe mir sagen lassen, dass der Begriff, also im HGB benutzt ja beide Begriffe nicht. aber wohl so gut wie sicher wird durch das BFH benutzt. Das ist wohl ständiger Begriff, also oder geläufiger Begriff.
Carsten.
In der linken Spalte, Randziffer 34, Satz 3. Ohne entgegenstehende Anhaltspunkte, das Kommata muss weg.
Ja, richtig. Aber wenn wir hier schon sind, also hier die 34, die gibt es ja jetzt im DS 18, ja, und hier steht es ja, dass eben ersatzleitende Steuern des Organträgers für temporäre Differenzen bei Organgesellschaft darf nur für die erwartete Laufzeit der Organschaft erfolgen. Ja, latente Steuern für künftige Steuerbär oder Steuerentlastungen in Perioden nach Beendigung der Organschaft sind dagegen eben bei der Organgesellschaft anzusetzen. Und hier hat die AG noch einen Passus eingefügt und ist eingegangen auf diese fünfjährige Mindestlaufzeit, was ja steuerlich vorgesehen ist, ja. Ohne Anhaltspunkte oder gegenstehende Anhaltspunkte ist davon auszugehen, dass der Gewinnabführungsvertrag über die fünfjährige Mindestlaufzeit hinaus auf unbestimmte Zeit fortgesetzt wird, ja. Und insofern sind dann im Jahresabschluss in der HB 2 der Organgesellschaft keine latenten Steuer zu bilanzieren und sämtliche temporären Differenzen im Reinvermögen der Organgesellschaft bei der Bilanzierung von latenten Steuern HB 2 oder im Jahresabschluss des Organträgers zu berücksichtigen. Und hier wird nochmal in der Begründung aufgeführt, ja, dass eben Aktienrecht keine Mindestlaufzeit vorsieht, Steuerrecht, aber in der Praxis ist es üblich, dass der Gewinnabführungsvertrag auch nach Ablauf der Mindestlaufzeit jeweils um ein Jahr verlängert wird, es sei denn, der wird vorher gekündigt oder eine außerstehende Gesellschaft tritt dazu. Also der Vertrag wird dann beendet. Genau, also insofern kann es eigentlich von einer unbestimmten Laufzeit ausgegangen werden. So, ja, das waren die Vorschläge der AG. So.
Ich hätte da noch eine Anmerkung. Ja. Ist denn das wirklich sinnvoller zu sagen, wir nehmen jetzt pauschal an, dass das Ding, dass die Organschaft auf ewig fortbesteht, als dass wir sagen, wir haben eine konkrete Planung des Unternehmens? Ist denn eine pauschale Annahme sinnvoller als eine Planung?
Eine Planung des Organträgers dann
Was passiert denn, wenn der eine andere Planung hat?
Ja, dann gut. Haben wir ja entgegenstehende Anhaltspunkte.
Ja, entgegenstehende Anhaltspunkte. Es kann durchaus sein, dass es sogar im Vertrag festgehalten wird, dass der RV nur für eine bestimmte Zeit geschlossen wird.
Also es ist eine Erfahrung, dass die unbegrenzt weiterlaufen. Ist das so? Ich weiß es auch nicht.
Ja, Cedric?
Ja, da kommen wir so ein bisschen in diese Variante rein. Genau, macht man das in der Praxis, ne? Also ich habe auch das noch nie gesehen, dass jemand ein EAV über 3 Jahre abschließt und damit die steuerliche Unwirksamkeit macht. Und ich kenne das nicht, ne? Also ich sag mal, ein EAV macht man eigentlich immer nur auch wenn es steuerlich gilt, ne? Also kein Mensch würde auf die, also habe ich zumindest noch nie gesehen, ne? Also kein Mensch aus meiner Sicht käme auf die Idee, einen 4-jährigen EAV zu machen, der steuerlich damit knallt, also damit nicht durchgeht, ne? Das erscheint einem erstmal unlogisch, ne? Also weil man dann ja quasi die Verluste nicht nach oben bekommt, wenn da welche auftreten würde. Also ein EAV hat ja meistens auch eine steuerliche Bewandtnis, warum man das macht. Also die Frage ist, die mich manchmal so stellt, ist das so ein Spezialfall, den man in der Literatur diskutieren kann, aber eigentlich in der Praxis nicht vorkommt. Aber ich kenne es nicht, sagen wir es mal so. Ich würde auch nicht auf die Idee kommen, sowas zu konstruieren, ehrlich gesagt, ne? Aber und die 5-Jahresfrist, wenn man die dann nicht einhält am Ende, dass also wenn man wie Unternehmen verkauft, umstrukturiert sonst was, dann wäre es auch steuerlich nicht schädlich, ne, muss man dazu sagen. Ne? Also das die 5-Jahresfrist ist ja immer nur das, was man quasi jetzt erstmal annimmt, ne? Wenn man von vornherein jetzt sagt, ich mache einen ERV nur für 4 Jahre, dann gilt das steuerlich nicht, aber ich hab's, wie gesagt, wiederhole mich, glaube ich, in der Praxis auch noch nie gesehen, dass sowas, dass jemand auf die Idee käme dazu. Ne?
Ja, aber es geht doch jetzt hier auch dem Fall, die 5 Jahre jetzt mal geschenkt, aber es geht doch um den Fall, was danach passiert. Ich habe noch einen anderen Punkt, ich kann das schon nachvollziehen, ich muss ja mit irgendeiner Assumption da reingehen, wenn ich keine anderen Anhaltspunkte habe. Ich würde das von der Verlegung vielleicht ein bisschen anders machen, also mit dem ist davon auszugehen, dass der auf unbestimmte Zeit fortgesetzt wird. Das ist eine Tatsachenbeschreibung. Das würde ich so im Standardsetting grundsätzlich nicht machen. Also was wir sagen können, ist, wir bilanzieren so, als ob irgendwie so eine Formulierung. Ne? Also wir können ja nicht von irgendwas ausgehen. Also ob der tatsächlich darauf besteht und ob davon auszugehen ist, das ist ja eine Tatsachenbeschreibung, die würde ich das würde ich so nicht sagen. Ich würde sagen, okay, denn das ist ja quasi eine Konvention, die wir geben, dass wir sagen, okay, wir bilanzieren so, als ob der sozusagen dauerhaft fortbesteht. Wenn sozusagen keine Zeit bestimmt ist, wir keine besseren Anhaltspunkte haben, dann ist die Konvention, dass wir sagen, ist ja quasi wie ein Going Concern für eine Organschaft jetzt, ne? Dass wir sagen, dann besteht die erstmal weiter und so werden dann auch latente Steuern bilanziert. Und das ist eine Annahme, die getroffen wird. Das ist aber eine Konvention, ne? Das könnte man auch anders machen. Man könnte auch der Extremfall umgekehrt zu sagen, nee, da ist sofort, also wenn sozusagen der Vertrag ausläuft, dann gibt es eben keine dauerhafte Fortsetzung, sondern dann ist Ende. Das wäre das andere Extrem, ja. Ich sag nur Diskussion bei Putables und solchen Sachen. Ne? Also man kann das halt auch von der anderen Seite sehen, das ganze Thema. Ich würde auch in der Begründung, glaube ich, ganz anders rangehen. Also die Begründung ist doch nicht, dass das üblich ist, sondern die Begründung ist, dass es einfach in der Zusammenwirkung, dass es üblich ist und dass es einfach ein Riesenaufriss wäre, diese latenten Steuern jetzt von Jahr zu Jahr irgendwie vorzudeklinieren und dann immer auch nur für ein Jahr, weil ich sage, ja, ich weiß ja nicht, ob nächstes Jahr doch gekündigt wird. Also ich würde wahrscheinlich aus der Begründungssicht, würde für mich viel eher greifen zu sagen, aus einer Cost-Benefit-Überlegung ist das sozusagen, was auch, sagen wir mal, wahrscheinlich zu beobachten ist, aber eben auch das ist, was dann einfacher umzusetzen ist, nämlich dass ich die schon bilanzierte Organschaft in ihren Wirkungen halt auch so bestehen lasse, wie sie ist, anstatt da jetzt wieder rumzumodeln und das quasi wieder rückabzuwickeln und, ich sag mal, auszubuchen. Das ist ja, glaube ich, eigentlich der entscheidende Punkt. Ansonsten könnte man es ja einfach machen. Könnte man sagen, wenn es kein Aufwand ist, ja, dann wäre das konsequent die einfache Lösung, aber ist es eben nicht, sondern die einfache Lösung ist sicherlich, das weiterlaufen zu lassen, hätte ich jetzt so gedacht.
Und wenn wir jetzt einen Private Equity Investor haben, der es in der Regel ja nach 6 oder 7 Jahren verkauft, das heißt, dann hat er eine Exit-Strategie und dann ist die Laufzeit der Organschaft auch begrenzt und dann steht jetzt hier so eine pauschale Vermutung einer unbegrenzten Laufzeit.
Nee, dann haben wir ja entgegenstehende Anhaltspunkte. Wenn wir einen konkreten Fahrplan haben, das ist ja klar, dann ist natürlich der maßgeblich. Ja, aber die Frage ist ja, wenn wir das eben nicht haben, was mache ich denn dann? Und dann muss ich ja irgendwie ein Tod zu Ende sterben. Ne? Also dann könnte ich in einem Extrem so eine Putzepel-Argumentation fahren und sagen, okay, der frühestmögliche Zeitpunkt, wo die Organe verändert sein könnte, ist maßgeblich, dann wäre halt nach 5 Jahren Schluss. Oder ich sage eben, nee, ich lasse es laufen. Also das ist so jetzt, was ich jetzt mal Golden Concern genannt habe für die Organschaft. Und ich glaube, das ist eine Konvention und ich glaube schon, dass man, wenn man das hier so formuliert, dazu sollte man schon eine Antwort geben, welche Konvention man da fährt.
Wie definiert man die Anhaltspunkte? Also in dem Private Equity Fall? Hat man den dann oder?
Also ich weiß nicht, ob das eine Sache ist, die wir im Standard-Setting lösen können. Frage ist ja erstmal, was ist das Prinzip, was wir uns geben können? Jetzt kann man natürlich auch überlegen, inwieweit ist das, also wie gut ist das prüfbar? Oder wie weit müssen wir das noch ausformulieren? Oder was müssen wir in der Begründung vielleicht noch geben? Das könnte man natürlich machen. Also ich könnte mir dann eher vorstellen, dass man sagt, ich gebe in der Begründung auch mal Beispiele, was solche Anhaltspunkte typischerweise wären. Also zum Beispiel eine Planung oder eine Exit-Strategie oder solche Dinge, ne? Das könnte man, glaube ich, schon machen. Ja.
Till. Also das würde ich, das Thema, was jetzt zuletzt aufgekommen ist, der Anhaltspunkte begrüßen aus der Praxis, wenn dann nochmal klarer wird, ist der allgemeine, eben verkaufen grundsätzlich nach 7 Jahren am Anfang schon als Anhaltspunkt ausreichend, oder muss es konkret eben werden? Gehe ich in Verkauf, in die Exit-Verhandlungen oder so etwas? Also was Bedarf ist, das wäre aus meiner Sicht jetzt auch nicht ganz unüblich, sowas zumindest in die Begründung dann mit reinzunehmen, um ein bisschen Futter dafür zu kriegen. Ich kenne das jetzt eher noch auch so, dass das in dem auch Private Equity Gesellschaft, ich weiß, es wird irgendwann auch verkauft werden, sicher aus dem Geschäftsmodell heraus, durchaus dann auch unbeschränkt oder unbegrenzte Laufzeit zu unterstellen, bis es sich herauskristallisiert, weil ich auch nicht genau weiß, wie so ein Deal nachher abläuft, ob nicht die Organträgerin verkauft wird oder ähnliches. Also insofern, das wäre hilfreich. Ja. Und so finde ich es auch relativ unbestimmt. Was Anhaltspunkte ist auch für mich jetzt ein Begriff, der mir nicht tagtäglich in den Standard-Setting über den Weg läuft, ohne irgendwie auch so eine Wahrscheinlichkeitsschwelle oder sowas wieder drin zu haben. Es ist hinreichend wahrscheinlich, oder wie wir es eben eingangs ja auch schon diskutiert haben, die Unterschiede in diesen Schwellen, dann was bedeutet, was sagt mir das konkret? Also es ist einfach nur, genau.
Gibt es noch weitere Anmerkungen?
Noch,
ja.
Also Ezio, ich habe da noch so, also schon zur Formulierung, aber das geht dann auch zurück auf diesen übergeordneten Punkt, den wir eingangs hatten. Aber ich, bevor ich das jetzt aufmache, dann fragen wir erstmal, Cedric hat sich noch gemeldet.
Ja, bei dem Punkt 34, dann, also genau, das tritt ja nicht nur auf mit der 5-jährigen Mindestlaufzeit, sondern das tritt ja generell auch auf. Man kann ja auch einen 10-jährigen EAV laufen haben und jetzt sage ich, ich möchte das irgendwie, ne, also wie jetzt eben auch, ich möchte meine Gesellschaft irgendwie trennen oder verkaufen, das ist ja, oder den EAV auflösen, ne, dann tritt's ja auch schon auf, die Thematik, ne? Ich würde es vielleicht gar nicht nur an dieser 5-jährigen Mindestlaufzeit festmachen hier, wie wir es in Textziffer 34 gemacht haben, weil das Problem tritt ja genereller Art irgendwann vielleicht auch auf, ne? Ich beende den EAV, warum auch immer, ne? Und ich weiß es jetzt schon, ich habe es geplant und könnte was berechnen oder so, ne? Dann haben wir die Thematik auch, ne?
Ja. So, ich glaube, Olga ist gerade eingefroren und das wird daran liegen, dass unser VPN abgestürzt ist. Das ist mir nämlich auch gerade passiert und dann habe ich schnell das VPN ausgemacht. Und dann ging es weiter. Und mein Verdacht ist, es ist euer auch gerade passiert. Mal gucken, ob sie gleich wiederkommt. Ansonsten, ich würde kurz schon mal zum Mitdenken nochmal eine Anmerkung machen und das geht dann zurück auf dieses Eingangsstatement. Jetzt ist in den Textziffern hier auch wieder dieses Stichwort, also oder jetzt als Idee ja sogar explizit überall aufgenommen worden, / Handelsbilanz 2. Also Jahresabschluss, / Handelsbilanz 2. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, weil da hat es mich dann wirklich verlassen, wie das dann jetzt hier reinpasst. Also genau dann zu dem Punkt zu kommen, welche Handelsbilanz 2 Konstellationen würden denn dazu führen, dass das hier einschlägig wird. Also jetzt, also konsequent bei Jahresabschluss zu bleiben, leuchtete mir jetzt zumindest ausgehend vom Einzelabschluss noch ein. Jetzt mit der Idee jetzt auch hier immer zu sagen, / Handelsbilanz 2, da hat es mich dann tatsächlich inhaltlich ein bisschen abgehängt, muss ich sagen. Also das wäre jetzt wirklich mal interessant zu verstehen, welche Fälle das sind. Weil wenn es das tatsächlich gibt, dann könnten wir ja den ganzen Abschnitt ab 32 fortfolgende tatsächlich auch aus Konzernsicht schreiben. Ne, dann wäre das ja so. Ansonsten würde ich sagen, wenn das nämlich nicht so ist, dann macht es überhaupt gar keinen Sinn, hier irgendwas vorzugeben, was in einer Handelsbilanz 2 eingetragen werden muss, um es eine Minute später rauszukonsolidieren. Das würde ich sagen, das ist ja dann ein prozessualer Schritt, der ist intellektuell vielleicht sogar interessant, aber er ist ja dann aus Konzernsicht überhaupt nicht möglich und insbesondere ist er im Standard-Setting nicht zu klären. Also das wäre jetzt noch so ein Punkt und das bringt dann uns so ein bisschen auf diese Ausgangsfrage ein Stück weit zurück. Wie gehen wir um mit dem Wechselspiel Jahres versus Concerner Plus? Hallo Olga, ich habe gerade schon gemutmaßt, dass das VPN wahrscheinlich kurz weg war. Ist noch auf Mute? Olga, du bist noch stumm.
Achso, sorry. Ja, ich weiß nicht, was los war, aber jedenfalls die Verbindung war kurz weg. Cedric, von dir auch die letzte Wortmeldung habe ich leider nicht mitbekommen.
Ja, ich kann das ja kurz nochmal wiederholen. Das war jetzt zu dem nächsten Textpfiffer, wo wir da dabei diskutiert haben, wann wir sozusagen den EAV aufhören, wie man das bilanziert. Ne? Da haben wir jetzt hier mit der fünfjährigen Mindestlaufzeit auch so ein bisschen das auf unbestimmte Zeit hinaus. Aber der Fall kann ja, also da müsste man vielleicht so ein bisschen allgemeiner fassen auch sogar, weil der Fall kann ja auch auftreten, gar nicht bei Abschluss und fünfjähriger Mindestlaufzeit, sondern der läuft schon 10 Jahre und ich trenne mich jetzt, plane 3 Jahren mein EAV zu beenden, dann ist das ja eigentlich der gleiche Sachverhalt. Ne? Also dann habe ich auch eine Planung, wie und welche Jahresscheiben ich wo berücksichtigen muss. Ne? Das wäre für mich eigentlich der identische Fall, aber jetzt kommen wir nochmal so ein bisschen zurück, auch vor die Klammer, das, was Sven jetzt auch gesagt hatte. Ne? Aber das müssen wir vielleicht, wäre meiner Meinung nach, ein bisschen genereller umformulieren noch. Ne?
Genau, und Sven, du kamst dann auf die grundsätzliche Diskussion, ne?
Genau, ich kam nochmal zurück, und zwar jetzt, weil mir aufgefallen war, in den Textvorschlägen, jetzt ist ja auch wieder von Jahresabschluss / Handelsbilanz 2 die Rede. Mhm. Was ja irgendwie suggeriert, dass das für Konzernabschlüsse eine Relevanz hätte. Und da würde ich halt sagen, also wenn das so ist, dann müssen wir nochmal grundsätzlich ja uns Textziffer 32 fortfolgende angucken, wie das funktioniert. Wenn das aber nicht so wäre, dann würde ich das mit der Handelsbilanz 2 hier rauslassen, weil ich ja nicht nur für die Reporting-Zwecke hier was, ich sag mal, einbuchen würde, was dann eine Sekunde später in der Konsolidierung wieder rausfliegt. Das wäre ja methodisch nicht notwendig und dann würde ich auch sagen, das ist auch dann nichts, was ich im Standard-Setting eigentlich sehen wollte. Das kann vielleicht jemand technisch so machen, der da entsprechend versierte Tools hat und das so tracken wollte, ja. Aber dann würde ich ja sagen, dann wäre es ja nicht relevant. Und wenn wir sagen, es ist relevant, was in der Handelsbilanz 2 passiert, dann würde ich, wie gesagt, sagen, okay, dann kommen wir auf die Ausgangsfrage zurück, inwiefern spielt das für einen Konzern eine Rolle? Und dann sollten wir uns das natürlich in Gänze nochmal aus Konzernsicht tatsächlich angucken.
Mhm. Gut, ich habe da, ich teile mal wieder, ich habe noch zu der Textziffer 35 was zu sagen, nämlich, also hier, die Texte 35. Soweit die steuerliche Bär- oder Entlassung durch bestehende Steuerumlageverträge in voller Höhe auf die Organgesellschaft umgelegt wird, können die diesbezüglichen latenten Steuern auf die höhere Differenzen bei Organgesellschaften auch bei der Organgesellschaft bilanziert werden. Hier dieses auch. Also wir haben jetzt gerade ja bei dem Roundtable eine Anmerkung bekommen vom IDW, wie dieses auch zu interpretieren ist, ja, ob dann die latenten Steuern beim Organträger eingebucht werden und zusätzlich noch die latenten Steuern bei der Organgesellschaften gebucht werden. Und diese Fragestellung oder diese Anmerkung wurde an uns auch gerichtet bereits im Jahr 2020. Also hier habe ich aufgeführt, ne, das war im Rahmen der Stellungnahme eine Anmerkung, ja, wie quasi dieses auch im vorliegenden Kontext zu interpretieren ist. Und damals noch der HGB-Fachausschuss hat das erörtert und hat gesagt, also es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, ja. Entweder nach, man kann sagen, man bilanziert entweder nach der formalen oder konsequent nach der wirtschaftlichen Betrachtungsweise, das heißt entweder beim Organträger oder bei der Organgesellschaft, Ja, das ist die eine Sichtweise. Und die andere Sichtweise ist, da wird argumentiert, dass Umlageverträge ja zivilrechtliche Vereinbarungen sind und stellen ja keine Steuern im Sinne der Steuergesetze dar. Insofern können auch keine Latentensteuern begründet werden. Und daraus folgt, dass auch durch die Steuerumlageverträge sich nichts ändert an der Position des Organträgers als Steuerschuldner. Ja, und somit sind also die latenten Steuern auf die temporären Differenzen der Organgesellschaften beim Organträger zu bilanzieren. Soll aber die Organgesellschaft auch die latenten Steuern bilanzieren, dann muss zur Vermeidung einer doppelten Bilanzierung im Organkreis eine korrespondierende gegenläufige latente Steuerumlage erfasst werden. Und da hat der HGB-Fachausschuss damals gesagt, dass beide Ansichten vertretbar sind und hat dann beschlossen, den Wortlaut nicht zu ändern. Genau, ich kehre zurück noch, dass hier geht es um dieses Wort auch. Und wie gesagt, jetzt im Rahmen des Roundtables wurde zu DS 8 gab es eine einzige Anmerkung von den Verbänden und das war genau die Anmerkung nochmal. Also weiß nicht, wie ihr dazu steht.
Das sind ja jetzt einfach noch so zwei Aspekte. Also das eine mit dem auch ist ja so ein bisschen, das hört sich ja wie so eine Option an. Also eine Frage ist, ist eine Option? Ja. Wenn ich ganz böse eigentlich sage, oh, mache ich das dann doppelt?
Könnte man verstehen,
also erstmal meine erste Beobachtung wäre, dass die Formulierung tatsächlich nicht so glücklich ist. Das glaube ich schon. Und unabhängig davon haben wir ja, glaube ich, also tatsächlich auch die fachliche Frage, die erste Frage ist doch schon originär von der Steuerumlagevertrag als solcher, wie wird der eigentlich ausgewiesen? Also wenn ich jetzt dieser Idee mit der zivilrechtlichen Vereinbarung da natürlich folge, dann wäre ja schon die erste Konsequenz, okay, dieser Umlagevertrag als solcher, was für ein Aufwand/Ertrag erzeugt er denn eigentlich? Und dann wäre ja noch die zweite Frage, die da dranhängt, ist dann die Konsequenz daraus, dass ich dann auch eine Latenzierung noch vornehme? Aber das ist ja noch eine zweite Frage im Sinne von, antizipiere ich sozusagen im Prinzip den Forecast aus dem Vertrag?
Ja.
Ne, das ist ja noch nicht die aktuelle, sagen wir mal, oder der von der aktuellen Periode der Aufwand oder der Cashflow der tatsächlichen Steuern, sondern das ist ja noch eine Antizipation von der Latenzierung sozusagen.
Ja.
So, Jens Berger schaukelt schon von rechts nach links. Jens, hast du eine schlaue Idee dazu?
Ja, ich frage mich gerade, ob diese beiden Positionen, das jetzt so diametral gegeneinander stehen. Das eine ist jetzt sozusagen hier ein offenes Wahlrecht hinterlegt, ne? Das kann also die Organgesellschaft oder der Träger machen. Das andere ist ja, dass die wenn es Steuerumlageverträge gibt, die es tatsächlich häufig gibt, aus anderen Gründen, dass das sozusagen eigentlich, deswegen die beiden Punkte dargestellt, dass also so diese Idee-Position vielleicht und die andere Literaturauffassung, wo man dann gesagt hat, das können wir beides irgendwie vertreten. Ich weiß gar nicht, ob die so diametral gegeneinander stehen. Und ich frage mich auch gerade, aus welchem Sichtweise, von welchem Abschluss wir uns das angucken. Aber ich vermute doch vom Trägerkonzernabschluss, ne, oder? In der HW2. Oder habe ich jetzt was? Habe ich jetzt was verpasst? Jedenfalls wäre
es naja, so. Das ist ja auch wieder, jetzt sind wir wieder, das ist auch wieder eine Sache, wo ich sagen würde, im Konzern. Ja,
sag's mal ganz prinzipiell, doppelt bilanzieren ist immer schlecht.
Ja.
Was mit der Steuerumlage macht, das kommt auch mal ein bisschen drauf an, wenn es halt arms length sein und wenn es nicht ist, dann hast du auch einen Einlage- oder Ausschüttungsvorgang.
Ja, also ich sehe es auch so, dass, also ich meine, vor allen Dingen, wenn das zwar vor demselben Stakeholder, sage ich mal, aber wenn es zweifach kommt, die Anmerkung, 6 Jahre später wieder, dass dieses auch nicht schlecht wäre, klarzustellen. Also ich muss dazu sagen, die AG hat das nicht diskutiert, weil der Roundtable war ja später. Also da hatten wir schon die Unterlagen vorbereitet für den Fachausschuss. Ja, aber ich kann es mal mitnehmen vielleicht als noch ein kleines To-Do für die AG. Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, weiterhin, also wie wir verfahren, also wie ihr denkt. Also ich habe aufgenommen die Anmerkungen, die heute geäußert worden sind. Wir werden in der AG das besprechen und so. Die stellt sich die Frage, wir haben ja jetzt dieses Projekt mit der Essay-Review und jetzt ist die Frage, lohnt es sich aus eurer Sicht, dass jetzt dieses Thema überhaupt an die Öffentlichkeit zu bringen oder warten wir mal ab und machen das gesammelt in einem Sammelentwurf oder erörtern wir erstmal mit der AG die Frage, ob das überhaupt Auswirkungen auf den Konzernabschluss hat, diese ganze Organschaftsthematik.
Also um mal einen Vorschlag zu machen, also ich würde auf jeden Fall diese Konzernfrage nochmal zurückspielen an die AG, ob wir da irgendwas intellektuell vielleicht noch auch noch nicht so richtig zu Ende gedacht haben. Und wenn sich rausstellt, nee, die Intention ist hier eine reine Einzelabschluss-Guidance zu geben, dann müsste man hier, wie gesagt, vom Wording ran, dann muss das mit der Handelsbilanz 2 meines Erachtens wieder raus, dann gehört das da nicht rein. Zu diesem letzten Punkt jetzt hier, das müssen wir uns, glaube ich, auch nochmal angucken. Also das sind ja zwei Schritte. Das erste ist ja schon, ist der Steuerausweis für den Umlagevertrag als solchen gerechtfertigt? Ist das so? Ist das GOW, sage ich mal, zu sagen, ja, das sind dann halt auch Ertrag, denn ich behandle den wie Ertragssteuern. Und auf der Basis dann natürlich zu gucken, was bedeutet das für die latenten Steuern? Da gibt es, glaube ich, ein paar gute Argumente zu sagen, naja, okay, also wenn ich diesen zivilrechtlichen Vertrag schon steuergleich ausweise, dann spricht vielleicht auch was dafür, auch Latenzen entsprechend zu zeigen. Da glaube ich, das kann man schon auch weiterhin gut argumentieren. Aber ich glaube, da müsste man trotzdem an die Formulierung ran. Aber nochmal, glaube ich, vorher ist dieses Konzernthema schon nochmal wichtig. Weil wenn wir im Endeffekt hier beim Einzelabschluss hängen blieben, dann würde ich mich ganz stark dafür aussprechen, dass wir das nicht separat konsultieren, sondern eher, wenn wir irgendwie mal eine größere Schleife drehen und einen Dreh haben mit mehreren Themen, dass wir das dann da mit reingeben. Aber jetzt glaube ich nur mit der Botschaft, wir regeln ein Einzelabschlussthema für euch, würde ich jetzt, glaube ich, nicht an den Markt gehen wollen, weil das, glaube ich, nicht unser Kerngeschäft ist, sondern jetzt eher quasi ein Aufbohren ist einer Regelung, die in dem DS 18 halt schon drin ist. Aber dann würde ich es tatsächlich ein Stück weit zurückstellen oder sagen, lass uns erstmal noch ein paar andere Sachen finden, die dann auch wirklich auf die Konzernebene gehen und dann können wir das in dem Zuge vielleicht gerne als, Zubrot dann mit veröffentlichen. So würde ich da jetzt eher rangehen.
Mhm. Cedric? Ja, also keine andere Meinung, sehe ich hundertprozentig genauso, zumal dann ja tatsächlich so ein bisschen die Gefahr ist, ja, die Diskussion über warum Einzelnen und nicht Konzernen. Und die Frage ist ja auch, was ich jetzt noch nicht so mitgenommen habe, ne, ob jetzt wirklich so eine Regelungslücke besteht im Sinne von, es gibt in der Praxis da auch Probleme, ne? Also das erscheint mir auch vielleicht gar nicht unbedingt so, dass da jetzt arge Not ist, ne? Da gibt es sicherlich Themen, ne? Deswegen ist es ja auch hier richtig gut dezidiert aufgearbeitet, aber ich würde auch das lieber in einem größeren Umfang dann vielleicht nebenbei regeln, hätte ich fast gesagt. Ne?
Mhm. Carsten?
Ja, dem würde ich mich anschließen. Also ich würde, unabhängig jetzt von der Konzernfrage tatsächlich, also ja, so zurückspielen an die AG, Konzernfrage klären, aber unabhängig von dem Ergebnis, wenn wir da was machen, würde ich das immer, also lieber in einem Zusammenhang mit anderen Standards sehen und nicht separat. Also dann lass uns doch, ich meine, wir hatten ja nicht umsonst jetzt hier diesen Roundtable zur Veränderung. Da sind ja ein paar Punkte von irgendwem da vorgetragen worden. Die könnten wir ja zum Beispiel da mit einfließen lassen und dann Richtung Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, da vielleicht so ein DRS platzieren.
Gut, wunderbar. Gibt es noch aus der Runde irgendwelche andere Themen für DS18, was ihr an die AG rückspielen wolltet? Vielleicht Konzertthemen, jetzt spontan. Erstmal nicht. Gut, vielen Dank dann für die Diskussion.